Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Wir wollen heute nochmal über das Thema Klimawandel sprechen, aber unter einem ganz anderen Blickwinkel. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in der letzten Folge vor allem eingegangen sind auf das, was uns jetzt unter einer unionsgeführten Regierung beim Thema Klimawandel erwarten wird. Das heißt, da ging es vor allem um die herrschenden Antworten, um ein Mehr an Markt, was uns da leider erwarten wird. Und heute nehmen wir mal einen ganz anderen Blickwinkel ein. Wir wollen nämlich noch mal ein bisschen tiefergehend einsteigen in die Analyse der Probleme und vor allem auch auf alternative Antworten schauen. Und ich freue mich sehr, Sabine, und bin gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Aber bevor du loslegst, muss ich mal sagen, dass mich bei dem Thema Klima und Ungleichheit wirklich just zu Beginn des Jahres eine Zahl angesprungen hat. Die wurde mir so in die Timeline reingespült. Das war nämlich 10 Tage, nachdem das neue Jahr begonnen hatte. Und da ging eine Zahl sozusagen durch die Welt, dass Oxfam, eine Entwicklungsorganisation, über die wir heute ja auch nochmal sprechen werden, die hat damals gesagt, nach gerade einmal 10 Tagen haben die reichsten 1% der Weltbevölkerung ihren fairen Anteil am CO2-Budget bereits verbraucht und Menschen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung wären da im Schnitt erst nach fast 3 Jahren. Und das sind verrückte Zahlen. Und oft geht es einem ja so, dass man da so drüber weggeht. Ne? Also irgendwie so, ja, wir haben viele Zahlen, auch wenn wir uns gerade mit dem Thema beschäftigen. Aber mir geht es dann so, wenn ich mich damit näher beschäftige und das so an mich rankommen lasse, dann geht es mir wirklich so, dass mich immer wieder so mit voller Wucht diese ja unsägliche Brutalität anspringt, wie eigentlich die wenigen oder einige wenige auf dieser Welt die Ressourcen vernutzen und und unser aller Lebensgrundlagen zerstören. Und ich sage jetzt ganz explizit unser aller. Mir ist natürlich völlig klar, dass Leute im globalen Süden viel, viel stärker unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Und auch hier die ärmeren Bevölkerungsteile oder die ärmeren Einkommensschichten in Deutschland viel stärker darunter leiden. Aber mir geht es schon auch so im Alltag sehr häufig, wenn ich wieder solche Horrornachrichten höre, worauf wir zusteuern, dass man ja selber an sich merkt, wie unsäglich, ja, ohnmächtig man sich fühlt und wie viel Sorgen und Ängste das auch in einem auslöst. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, auch glaube ich, was müssten wir eigentlich tun, um dagegen zu steuern und auch um sich eben nicht mehr so absolut machtlos zu fühlen. Ja? Also wo müssten wir da eigentlich ran, wenn wir wirklich an den Stellschrauben drehen wollen, die etwas verändern an diesem Klimawandel und vor allem den Ursachen? Und so viel schon mal vorweg, da werden wir jetzt nicht nur irgendwie so superreichen Bashing betreiben, weil es irgendwie um bestimmte Personen oder so geht, sondern es geht uns vor allen Dingen um die tiefer liegenden Strukturen. Ja? Und ich bin sehr gespannt, was du uns da jetzt alles erzählst, Sabine. Und möchte aber noch vorab sagen, wir haben dieses Mal auch eine Interviewpartnerin wieder in der Sendung, nämlich Leonie Petersen. Sie arbeitet bei der Entwicklungsorganisation Oxfam und ist dort Referentin für sozial-ökologische Transformation. Und Ausgangspunkt für das Interview mit ihr waren 2 sehr interessante Studien, die Oxfam herausgebracht hat, nämlich schon im November letzten Jahres eine mit dem zugespitzten Titel Carbon Inequality Kills, also die Ungleichheit sozusagen im CO2-Verbrauch, die tötet, wo Oxfam so einen globalen Blick auf die Zustände der Welt eingenommen hat. Und jetzt im Februar haben sie daraus nochmal Daten rausgezogen und das aktualisiert nur für die Situation in Deutschland. Und damit, liebe Sabine, hast du das Wort.
Vielen Dank für die Einleitung. Ich würde tatsächlich dann auch im Folgenden noch ein bisschen was zu der Verteilung des Ausstoßes von CO2 sagen und dann, wie du ja selber jetzt in der Einleitung schon gesagt hast, ein bisschen auf die Theorie, woher das eigentlich kommt, eingehen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass ja im Moment gerade mit Trump ein Mensch, der den Klimawandel mehr oder weniger sagen wir mal, skeptisch gegenübersteht oder sogar leugnet, weshalb ich nochmal darauf hinweisen möchte, was ist eigentlich die wissenschaftliche Evidenz dessen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und deshalb auch von Menschen beeinflusst werden kann, also den rückgängig zu machen oder zu verlangsamen. Das haben ja bestimmt alle mitbekommen, dass Trump ja auch so weit gegangen ist, dass er jetzt mittlerweile das Wort Klimawandel von den Webseiten der Regierung löschen lässt. Und ich glaube, es war 2012, da hat er mal getwittert, dass die Chinesen den Klimawandel erfunden hätten, um Amerika in der Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen. Das hat er mittlerweile ein bisschen relativiert, aber nach wie vor ist er jemand, der die fossile Industrie eher ausbauen möchte. Die wissenschaftliche Evidenz, dass Klimawandel menschengemacht ist, die wird so gemessen, dass sich Forscher und Forscherinnen auf so einer Metaebene angucken, wer forscht überhaupt zum Klimawandel weltweit, und dann messen sie die ganzen Studien, und es ist schon wirklich sehr, sehr eindeutig, dass sie also in repräsentativen Studien sagen, 99% aller Studien ergeben genau das Gleiche, nämlich der Klimawandel ist menschengemacht. Also ich wollte es nur einfach nochmal diesen Punkt machen, falls da nochmal irgendjemand Zweifel haben sollte. Aber zurück zum Klimawandel. Also Eva, du hast es ja auch schon gesagt, nicht alle Menschen stoßen gleich viel CO2 aus. Ich möchte auch mal nochmal ganz kurz eine Zahl machen, die sehr eindrücklich ist, die auch in dem Interview, was du mit Leonie geführt hast, von Leonie nochmal erwähnt wird. Sie sagt, innerhalb von 90 Minuten, also man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, 90 Minuten auf die Uhr gucken, verursachen 50 der reichsten Milliardärinnen der Welt mehr Emissionen als ein Mensch im weltweiten Durchschnitt. Das sind wirklich irre Zahlen, ja. Es gibt natürlich mehr als 50 Milliardäre und Milliardärinnen weltweit. Laut Forbes sind so um die grob 2800, und davon hat sich Oxfam eben diese 50 angeguckt. Wie du schon gesagt hast, die Leidtragenden sind die Ärmeren, nicht nur die ärmeren Länder, sondern auch innerhalb der Länder die Ärmeren. Aber wir wollen das jetzt auch nicht, und das macht auch Leonie nicht, auf die super, super, super Reichen reduzieren. Generell ist die Verteilung des Ausstoßes von CO2 hat so fließende Grenzen, aber man kann schon im Prinzip eigentlich sagen, je wohlhabender ein Mensch ist, desto mehr CO2 stößt er aus. Und das sagt auch Leonie.
Es sind nicht nur die Superreichen für die Eskalation der Klimakrise verantwortlich. Wir sehen ja insgesamt, dass je wohlhabender Menschen sind, desto mehr Emissionen durch ihren Konsum, durch häufigere Flugreisen, durch Wohnungen und so weiter verantworten sie. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung verursachten 2019 zum Beispiel die Hälfte aller weltweiten CO2-Emissionen. Und zu diesen reichsten 10% gehört über die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das heißt, das ist total richtig. Wir müssen uns auch diese Emissionen angucken und generell die Emissionen der gesamten Gesellschaft hier.
Ja, das sind wirklich nochmal sehr eindrückliche Zahlen, die sie da nennt. Und mich erinnert das so ein bisschen daran, dass ich manchmal mit Freunden oder einer bestimmten Freundin so eine kleine Diskussion immer darüber habe, worum geht's eigentlich, wenn wir auf den Klimawandel gucken. Also ist fast so, dass wir uns schon dann so ein bisschen streiten, ja. Also es ist schon klar so, sie wie auch ich, wir haben deutlich irgendwie Flugreisen reduziert. Ich fliege eigentlich kaum noch und so weiter. Und man macht ja viele Dinge, wie, glaube ich, viele Menschen, denen irgendwie Klimawandel Sorgen bereitet. Aber es gibt bei mir immer wieder einen Punkt, wo ich dann genau auf diese anderen Verhältnisse hinweise. Ne? Also die super, super Reichen und ihre Verantwortung. Und manchmal geraten wir da fast schon so ein bisschen aneinander, weil ich das Gefühl habe, dass sie das so ein Stück weit so versteht, als ob ich mich jetzt aus der Verantwortung stehlen wollte und meinen eigenen Teil und Beitrag da so ein bisschen minimieren möchte und vielleicht auch nicht mehr bestimmte Dinge so ernst nehmen möchte, die man machen kann im eigenen Leben. Und das finde ich immer interessant, weil darum geht es überhaupt nicht, ja. Aber die Kluft ist halt wirklich riesig, ja, zwischen dem, was ich jetzt zum Beispiel irgendwie an CO2 verbrauche, wobei das natürlich gemessen an den ärmeren Menschen auf der Welt immer noch deutlich mehr ist, ja. Aber wenn man auf die super, super Reichen guckt, sind das enorme Tonnen mehr. Ich meine, die 800 reichsten Menschen in Deutschland, die verbrauchen pro Jahr 11.700 Tonnen CO2, ja. Und der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 10,8 Tonnen und so Mittelschicht bei 8 bis 9 Tonnen. Und ich finde es interessant, weil ich dann immer wieder daran zurückdenken muss, dass es ja dieses Konzept des individuellen ökologischen Fußabdruckes gibt. Ne?
Genau, ja.
Und der ist, das wisst ihr sicher oder wissen sicher viele, das Konzept an sich ist 2004 vom Ölkonzern BP in die Welt gesetzt worden mit diesem schönen Slogan, it's time to go on a low carbon diet. Und da haben sie so Rechner ins Netz gestellt, wo man dann selber eingibt, ja, fahre ich Auto, mache ich eine Flugreise, wie ernähre ich mich und so weiter. Dann kriegt man seinen ideologischen.
Das ist auch gut, der ideologische Fußabdruck.
Finde ich auch super. Passt eigentlich. Dann bekommt man seinen individuellen Fußabdruck ausgespuckt. Und ich finde das insofern beachtlich, weil das mittlerweile, glaube ich, so tief in uns eingesickert ist. Immer dieser Appell an die Eigenverantwortung und darauf zu achten, wo gehen wir einen falschen Weg. Und das ist natürlich auch richtig, dass wir sagen, wir jetzt in Deutschland müssen irgendwie auch runterkommen vom CO2-Verbrauch, auch wie jetzt in der Mittelschicht oder so. Aber der eigentliche Knackpunkt ist einfach, dass das ein riesiges Ablenkungsmanöver für mich ist. Ja? Weil ich meine, man muss sich nochmal vor Augen führen, die Ölkonzerne, BP, aber auch Exxon, Shell und so weiter, die wussten ja teilweise schon in den 70er Jahren, dass das fossile Modell, Geschäftsmodell von ihnen für den Klimawandel verantwortlich ist und die Atmosphäre aufheizt. Und da haben deren Wissenschaftler schon sehr genau zum Teil vorausgesagt, was alles 30 Jahre später passieren wird. Also unglaublich präzise Voraussagen. Aber das ist halt unterm Deckel gehalten worden, ja. Und das hat keinen interessiert, weil man halt weiter eben mit Öl und Gas Geschäfte machen wollte. Und von daher, glaube ich, ist es irgendwie total wichtig, auf diese Kluft, die zwischen den Allervermögendsten oder den Superreichen in diesem Land existiert und unseren eigenen Beiträgen wirklich nochmal genauer zu gucken. Weil ich meine, ich kann ja auch bestimmte Dinge überhaupt nicht beeinflussen. Ja, also wenn jetzt irgendwie gesellschaftlich die Zustände so sind, dass der öffentliche Nahverkehr nicht ausgebaut ist, dann muss ich halt mein Auto benutzen. Und genauso ist es ja auch mit der Frage, was wird eigentlich in diesem Land produziert und wer entscheidet darüber? Da habe ich ja überhaupt keine Mitspracherechte. Ja?
Aber es ist ja auch hier wieder so, dass diese Ungleichverteilung im Ausstoß, also ist eigentlich ganz lustig, fällt mir gerade jetzt erst ein, im umgekehrten Sinn ein Ausdruck vom Klassencharakter ist. Ne? Also die Reichen stoßen mehr CO2 aus als die Armen. Ist ja auch ein Ausdruck von einem Klassencharakter. Die können halt konsumieren. Ne? Und die konsumieren dann halt die Dinge, die halt relativ verglichen mit denen, die es nicht können, klimaschädlich sind. Und in der Öffentlichkeit, und das ist das, was mich dann auch immer ärgert, da wird ja auch immer wieder mal mit der nationalen Brille argumentiert. Da wird also gesagt, also von den Gegnern des Klimaschutzes oder den Kritikern des Klimaschutzes, ja, wenn Deutschland jetzt da so ein braver Musterschüler ist und ganz viel CO2 einspart, was bringt es, wenn andere Länder wie China oder Indien oder was weiß ich weiterhin ganz viel CO2 ausstoßen? Und diese nationale Brille abermals verdeckt nämlich genau diesen Unterschied, wer eigentlich global die größten Klimasünder sind. Ne?
Ja, vor allem, da hat sich ja auch total was verschoben. Ne? Also so Wissenschaftler wie jetzt Lukas Chancel, ich glaube, auf den kommst du auch noch zu sprechen.
Genau.
Ne?
Ja, den habe ich mir noch angeguckt. Ja.
Zu Ungleichheit und Klima geforscht hat. Die sagen ja mittlerweile, es ist total eindeutig, dass der Großteil der Klimaungleichheit sich nicht mehr zwischen den Ländern abspielt, sondern innerhalb der Länder. Ne? Also, dass die Klassenfrage einfach viel stärker zu sehen ist und eine viel größere Bedeutung auch bekommen hat in dem, was die da erforscht haben.
Was ich nochmal interessant fand, und das führt auch jetzt ein bisschen dahin, wo die eigentliche Ursache für die ganz, ganz krassen CO2-Ausstoß ist, dass Oxfam, also Leonie, unterscheidet bei dem CO2-Ausstoß zwischen dem Privatkonsum und den sogenannten Investments. Also es macht einen Unterschied, ob ein Milliardär oder eine Milliardärin CO2 ausstößt, indem sie Luxusjachten besitzen oder Privatjets oder ob sie Unternehmen haben, Anteile an Unternehmen, die entsprechend viel CO2 ausstoßen. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass sie da einen Unterschied machen. Und da würde ich denken, hören wir jetzt mal ganz kurz rein, was Leonie dazu sagt und wie sie das differenzieren.
Aus unserer Sicht ist es wichtig, sich die Emissionen gesamt anzusehen. Das heißt, neben eben den Luxusemissionen durch Privatjets und Superjachten müssen wir auch schauen, für wie viel Emissionen Superreiche durch ihre Investitionen verantwortlich sind. Weil nur so wir quasi das gesamte Bild bekommen über das Ausmaß und nur so können wir eben auch die Rolle von Superreichen und den Emissionen, die sie verantworten, überhaupt analysieren. In Deutschland zum Beispiel haben wir gesehen, dass deutsche MilliardärInnen durch ihre Unternehmensanteile für jährlich 33 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich sind. Also das ist eine immense Zahl. Und das ist wichtig, weil viele MilliardärInnen als CEOs von Unternehmen oder als Investoren haben sie einen großen Einfluss auf diese Unternehmen und haben auch einen größeren Einfluss als die restliche Bevölkerung, die Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität und die Transformation von einzelnen Unternehmen. Und im Gegensatz dazu haben eben Einzelpersonen aus der restlichen Bevölkerung viel, viel weniger Einfluss auf Klimapolitik, auf die ökologische Transformation. Also zum Beispiel in der Frage, woher wir unsere Energie beziehen und was sich eben politisch ändern muss. Und deswegen, genau, ist es wichtig, sich das anzuschauen, inwiefern halt, welche Rolle Superreiche da spielen in der Wirtschaft, in Unternehmen.
Ja, die Frage, die sie da jetzt am Ende anspricht mit dem Einfluss der Bevölkerung, das ist genau des Pudels Kern, aber da komme ich später drauf. Ich möchte nochmal auf den Ökonomen kommen, Eva, den du auch nochmal erwähnt hast gerade eben, Lucas Chancel, der in einer Studie betont hat, ich erwähne jetzt erstmal die andere Seite, wir haben jetzt die ganze Zeit nochmal genauer hingeguckt, wie viel die Reichen und die Superreichen verbrauchen, aber nur um es nochmal von der anderen Seite her zu sagen, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, so schreibt Chancel, verbraucht nur 12% der CO2-Emissionen. Also das ist echt irre, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, ja. Und dann sagt er, der Großteil der Emissionen, jetzt wiederum des reichsten 1% der Bevölkerung, stammt aber aus den Investitionen in klimaschädliche Unternehmen. Ja, also er sieht auch da das größere Problem und nicht so sehr im privaten Konsum. Und dann, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass es unproblematisch ist, ne, aber ich finde den Punkt wichtig. Ne?
Absolut, weil ich habe mich jetzt nochmal daran zurückerinnert, dass wir in der letzten Zeit ja eher schon mal auch so Berichterstattung hatten, in Medien jetzt weiter verbreitet über den problematischen Luxuskonsum der Superreichsten. Ne? Aber eigentlich muss man vor allen Dingen jetzt einen Schritt weiter gehen und auf diese Investitionsfrage zu sprechen kommen. Ne?
Ja, da spricht kaum jemand drüber, ne? Dass das auch so verknüpft wird mit der Eigentümerschaft am Unternehmen und des privaten Verbrauchs. Deshalb fand ich das total interessant, dass die das zusammen sich angucken. Und was ich auch schön fand, dass Chancel auch sagt, der private Konsum kennt Grenzen. Ja? Du kannst ja nicht 5 Millionen Privatjets benutzen oder 87.000, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber irgendwann hast du ein Sättigungsmaß erreicht beim privaten Konsum. Ne? Aber Kapitalakkumulation oder Finanzinvestitionen kennt eben keine Grenze. Ja? Du kannst ewig Kapital irgendwo anlegen in irgendwelche Produktionen und dann akkumuliert es und akkumuliert es und akkumuliert es und es hat weder ein Maß nach oben, ja, also es gibt kein Maß für zu viel Profit und es hat auch kein Ende. Ja, also es findet nirgendwo ein Ende. Das ist auch ziemlich genau das, was Marx geschrieben hat, dass eben die Akkumulation des Kapitals oder überhaupt Kapital kein Maß und kein Ende kennt. Das fand ich ganz schön. Gut ist oder gut fände ich jetzt, wenn wir uns nochmal anhören, weil das hat Leonie auch nochmal ausgeführt, welche Investments sind es denn eigentlich genau, in die diese Milliardäre da investieren?
Es gibt eben besonders stark klimaschädliche Branchen. Dazu gehören zum Beispiel Öl, Bergbau, Schifffahrt, Logistik, Zement. Und wir haben uns angeschaut, bei dem Blick auf die Investitionen von den MilliardärInnen weltweit und in Deutschland, wie viele der Investitionen auf solche stark klimaschädlichen Branchen entfallen. Global sehen wir, dass eben fast 40% der von uns untersuchten Investitionen von 50 der weltweit reichsten Menschen auf stark klimaschädliche Branchen entfallen, wie Öl, Bergbau, Schifffahrt, Zement unter anderem. Und ein ähnliches Bild sehen wir in Deutschland. Also auch hier sehen wir, dass von den Investitionsemissionen, die wir untersucht haben, 44% auf stark klimaschädliche Branchen entfallen. Global haben wir uns auch noch angeschaut, welche Ziele sich diese Unternehmen, in die die MilliardärInnen investieren, gesetzt haben. Und da sehen wir, dass nur 24% dieser Unternehmen, in die die Milliardäre investiert haben, sich Net-Zero-Ziele gesetzt haben. Und auch hier in Deutschland wissen wir aus anderen Studien, dass nicht mal alle börsennotierten deutschen Unternehmen sich überhaupt Ziele gesetzt haben, bis wann sie klimaneutral werden wollen. Und selbst die Unternehmen, die sich Ziele gesetzt haben, die oft überhaupt nicht einhalten. Und aus unserer Sicht ist ein Grund eben auch dafür, dass die Konzerne in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem immer stärker auf Wachstum, auf Rendite für AktionärInnen setzen und da die Klimaziele dann eben oft keine Priorität haben, sondern dann doch wieder eben auf Gewinne geschaut wird, auf Rendite und vor allem kurzfristige Gewinne. Und das geht dann eben auf Kosten der Klimaziele häufig.
Ja, da gibt es ja wirklich heftige Zahlen. Und da muss man auch sagen, dass dieser Oxfam-Bericht aus dem letzten Jahr sehr viel zusammenträgt. Eindrucksvollen, aber auch wirklich ja, schlimmen Entwicklungen, die da berichtet werden. Also Oxfam hat da wirklich akribisch berechnet, wie viele Todesopfer gehen auf die Emissionen der Superreichsten zurück. Sei es jetzt, weil es Ernteausfälle gibt oder sei es, weil es irgendwie ja, Hitzeentwicklungen gibt. Und ich habe eine Zahl gefunden, die das auch nochmal so eindrücklich zusammenfasst. Da heißt es nämlich, 91% der globalen Todesopfer von klimabedingten Katastrophen zwischen 1973 und 2023, die lebten in sogenannten Entwicklungsländern oder eben dem globalen Süden, ja. Und das ist, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen, ja. Da wird einem klar, wo die Menschen eigentlich am meisten drunter leiden. Natürlich gibt es auch hier in Deutschland Menschen in den unteren Einkommensschichten, die vom Klimawandel viel, viel stärker betroffen sind. Ja, sei es, weil sie in schlecht gedämmten Wohnungen leben, weil die Gesundheitsrisiken viel höher für sie sind, auch durch bestimmte Umweltbelastungen und so weiter und so fort. Aber klar, die große, große Kluft, die tut sich natürlich auf, wenn man sich das global anguckt.
Mhm. Genau, und da zeigt sich dann, finde ich, auch wunderbar der Charakter des Privateigentums, ne, unserer Wirtschaftsweise.
Das musst du nochmal ein bisschen genauer erklären, was dir dazu im Kopf herumgeht.
Ja, also was ich immer so den eigentlichen Skandal finde, wir haben es ja jetzt gehabt, diese großen Wirtschaftskonzerne, diese Milliardäre und Milliardärinnen mit ihren Investments zerstören nicht nur die Umwelt, sondern es ist auch noch so wahnsinnig ungerecht verteilt. Und das, was ich den eigentlichen Skandal finde, das ist total legal, was die machen. Ja, also das ist die Freiheit des Privateigentums, so heißt es ja. Und die wird ja von den Liberalen auch immer so gelobt. Und die ist ja auch tatsächlich festgeschrieben in unserer Verfassung, also im Grundgesetz. Ne? Da steht ganz klar drin, Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht, so heißt dieser erste Satz im Artikel 14, werden gewährleistet. Und im bürgerlichen Gesetzbuch, im Paragraph 903, da wird das nochmal, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht. Also ich zitiere mal aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das heißt, das beinhaltet auch das Recht zur Zerstörung. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist das für eine Gesellschaft, die Einzelnen das Recht gibt, Dinge zu zerstören, wie zum Beispiel die Umwelt, die wiederum die Freiheit aller anderen massiv einschränkt, ja? Und wie wird das begründet? Und es wird in der Regel, ist es so, der Kern der bürgerlichen Ideologie wird das damit begründet, dass wenn wir alle die Freiheit haben, machen zu können, was wir wollen, mit unserem Eigentum, ja, dann kriegen wir damit die größte Motivation, etwas zu arbeiten. Ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeiner Folge erklärt, ne? Also dieses Effizienzargument. Und dadurch, dass wir dann unglaublich viel Motivation haben, dann gibt es ganz viel Produktivität, ganz viel Wirtschaftswachstum und das wirkt sich dann aus auf die ganze Gesellschaft. Im Grunde genommen ist es die Idee, indem der Einzelne seinen eigenen Nutzen maximiert, wird der Nutzen der Gesamtheit automatisch auf wundersame Weise auch maximiert. Das ist so die Idee. Ja? Und ich finde, eine personifizierte Karikatur dieser Ideologie ist für mich immer Christian Lindner, ne? Der ja jetzt in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, hoffe ich zumindest eine Weile lang. Ja. Der hat schon wieder jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, Habeck kritisiert auf seinem Instagram-Account. Ne? Habeck hatte irgendwie gesagt, er versteht überhaupt nicht, warum der Staat begründen muss, wenn er den Reichen ein bisschen mehr Steuern abverlangen möchte. Ja? Warum muss der Staat das begründen? Eigentlich müssten doch die Reichen begründen, warum sie nicht zum Gemeinwohl was beitragen wollen. Und da hat Lindner dann das eingespielt auf seinem Insta, auf diesem Reel und hat dann eben das kommentiert, der Robert stellt mal damit mit dieser Bemerkung so unsere Verfassungsordnung auf den Kopf. Ja. Und dann sagt er, nein, lieber Robert, es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger, die begründen müssen, dass sie die Freiheit haben, dass sie Einkommen erzielen, dass sie Eigentum besitzen. Im Staat des Grundgesetzes ist all das garantiert. Na, und Lindner sagt, es ist umgekehrt, der Staat muss begründen, warum er in die Freiheit des Einzelnen eingreift. Ne? Also jetzt ist, das finde ich ganz interessant, ne? Weil das ist genau das Spannungsverhältnis im Grundgesetz. Ne?
Weil ich meine, im Grundgesetz steht ja auch Eigentum verpflichtet.
Genau, da komme ich noch drauf zu sprechen.
Und Richtig. Überhaupt ganz kurz nochmal zu dieser Lindner-Figur, immer so vernebeln von den Bürgern und Bürgerinnen zu sprechen. Ja? Das ist ja auch immer so eine Figur, um davon abzulenken, dass wir eigentlich von ganz unterschiedlichen Gruppen und eben von Klassenverhältnissen sprechen müssen.
Genau. Es ist nicht nur das, dass wir von unterschiedlichen Gruppen sprechen müssen, sondern was Lindner die ganze Zeit immer nur macht, er bewegt sich immer nur auf der juristischen Ebene von Eigentum. Es stimmt ja, dass das Gesetz dir das Recht gibt, andere von dem auszuschließen, was du hast. Das ist ja das Eigentumsrecht, aber es gibt daneben, und das ist jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich jetzt sagen, besonders revolutionär oder radikal oder marxistisch, sondern das ist auch in den ökonomischen herrschenden Wissenschaften wird das vertreten, auch in der verfassungsrechtlichen Diskussion. Es gibt einen Unterschied zwischen den Gütern, die ich konsumiere, und zwischen den Gütern, mit denen ich etwas produziere, was ich dann konsumiere. Also in der BWL oder in der VWL nennt man das die Konsumptionsgüter und die Investitionsgüter. Ne? Mit einer Marxischen Terminologie würde man sagen, Produktionsmittel sind die Investitionsgüter, mit denen stelle ich Dinge her. Und Konsumgüter, das sind eben die, die ich verbrauche und gebrauche. Und es macht einfach einen mega Unterschied, ob ich Verfügungsgewalt habe über Konsumgüter. Ich kann jetzt nicht so wahnsinnig viel anrichten in der Gesellschaft, wenn ich ein Fahrrad besitze, ein paar Sachen zum Anziehen, eine Zahnbürste und eine Tasse und was weiß ich, also so meinen kleinen Umkreis an Konsumgütern, den ich habe. Und wie wenig ich habe, kann ich übrigens daran messen, wie lange könnte ich denn eigentlich leben von dem, was ich habe, wenn ich von heute auf morgen kein Gehalt mehr kriegen würde und es gäbe keinen Staat. Ja? Also die wenigsten Menschen können länger als 1 oder 2 Monate leben, wenn es nicht staatliche Sozialleistungen geben würde. Wenn ich aber über Produktionsmittel verfüge, dann bin ich in der Lage, weil ich so viel dadurch schon anhäufen konnte an Reichtum und an Vermögen, dass ich wesentlich länger leben könnte. Ja? Um nochmal ein Beispiel zu bringen, es macht einen Unterschied, ob ich den Apfelsaft habe oder ob ich die Apfelsaftmaschine benutze und habe zum Eigentum. Ja? Und diese Milliardäre, von denen wir da jetzt gesprochen haben, das sind genau jene, die eben die Verfügungsgewalt haben über Produktionsmittel. Ne? Und alle anderen, die für die arbeiten müssen, sind eben die, die nur konsumtives Eigentum haben. Man kann auch noch eine Unterscheidung analog dazu treffen zwischen, das ist das persönliche Eigentum und das Privateigentum. Ja? Und das ist aber jetzt, glaube ich, klar, ne? Das konsumtive Eigentum, das produktive Eigentum. Also da gibt es ganz verschiedene Begriffe, die man da analog benutzen kann. Jetzt ist die Frage, warum ist denn diese Unterscheidung wichtig? Und das ist eben auch das, was in der bürgerlichen, wie soll ich jetzt mal, Eigentumsideologie, die eben Lindner so stark vertritt, nie gemacht wird. Es ist wichtig, weil man muss sich angucken, wie diese Privateigentümer, die über Produktionsmittel verfügen, sich zueinander ins Verhältnis setzen. Und das ist ganz wichtig, weil sie setzen sich zueinander in Konkurrenz ins Verhältnis. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei einer Folge, wo es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit ging, hatten wir da auch schon mal drüber gesprochen, dass die Konkurrenz zwischen den Unternehmen hochproblematisch ist, weil sie in eine bestimmte Handlungslogik zwingt, dass sie quasi gezwungen sind, immer weiter zu produzieren, eben auf Kosten von Natur und auf Kosten von Arbeitsbedingungen. Das heißt, man könnte quasi sagen, die Konkurrenz als Handlungsmodus und die private Verfügungsgewalt sind gleichermaßen das Problem. Nicht nur die Verfügung, sondern auch, dass die eben in Konkurrenz zueinander stehen. Wie genau das jetzt funktioniert, wie also aus dieser Konkurrenz, dieser Wachstumszwang entsteht, das müsste man nochmal detaillierter erklären. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Vielleicht können wir das bei der Wachstumsfolge, die wir schon seit sehr langer Zeit ankündigen, dann im Detail erklären, was dieser Mechanismus ist. Aber ganz klar ist, es geht jedenfalls nicht diesen Privateigentümern um Bedürfnisbefriedigung, also ums Bedürfnis von uns allen, sondern die Ausbeutung von Natur, in diesem Fall eben hier von fossiler Energie, ist nur das Mittel, um das Kapital zu vermehren. Das ist das Ding, was Leonie gesagt hat, mit diesem Wachstum, Wachstumsorientierung und Profitorientierung. Ne? Was ich noch interessant fand, dass die soziale Ungleichheit, die sich ja ausdrückt, auch in diesem unterschiedlichen Ausstoß von CO2, die ist auch in diesem Mechanismus eingeschrieben. Also die Privateigentümer und Produktionsmittel sind ja angewiesen auf Arbeitskraft. Und wer muss seine Arbeitskraft verkaufen? Der dazu gezwungen ist. Also insofern ist soziale Ungleichheit ja schon Voraussetzung von Kapitalismus überhaupt und entsteht nicht erst durch ihn. Und das Ganze, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, diese Trennung in Privateigentum und persönlichem Eigentum, die ist historisch entstanden vor ungefähr, könnte man jetzt sagen, 500 Jahren. Das ist natürlich über mehrere hundert Jahre eigentlich hat sich das langsam herausentwickelt mit viel Gewalt, aber es gibt irgendwie so in der Literatur so einen Punkt, wo man sagt, vor 500 Jahren. Das war auch genau der Bauernkrieg. Also da haben wir ja jetzt 2025, gibt es ja gerade Jubiläum, wenn man das so sagen kann, des Bauernaufstands, des Bauernkrieges. Und da haben die Subaltern, also die untergebenen Landleute, haben sozusagen eingefordert, dass sie ihre Allmende, das Land, was ihnen weggenommen wurde, wieder bewirtschaften dürfen. Das ist gescheitert. Unter anderem, die haben noch ganz viele andere Sachen da gefordert. Die wollten auch ihre Leibeigenschaft loswerden und darüber bestimmen, welcher Pfarrer in ihr Dorf kommt und so. Ist ganz spannend. Da werden wir jetzt die nächsten Monate sicher einiges hören. Das ND hatte übrigens in der letzten Wochenausgabe einen wunderschönen Artikel zu diesem Bauernkrieg. Es gibt nämlich eine Graphic Novel, die sie dokumentiert haben. Das, also wenn man keine Lust hat, dickes Geschichtsbuch zu lesen, dann kann man dieses Comic sich angucken. Das ist ganz interessant. Und es gibt eben Historiker und Historikerinnen, die sagen, das ist sozusagen die Geburt des Privateigentums gewesen. So ein bisschen zugespitzt. Ne? Also bezogen auf Klimawandel ist Privateigentum oder die Ordnung, ne, des Privateigentums, die sowohl juristisch als auch ökonomisch zu verstehen ist und nicht nur, wie Lindner das immer macht, ne, wo alle Bürgerinnen gleich sind und kein Unterschied gemacht wird zwischen worüber man verfügt. Ne, das ist mehr oder weniger der tiefere Grund für diesen Klimawandel.
Ja, ich wollte nochmal auf zwei Punkte zurückkommen. Zum einen fand ich das jetzt sehr gut, dass du nochmal auch so diesen historischen Bezug hergestellt hast. Wann ist es eigentlich entstanden? Dieses Privateigentum, weil ja für viele Menschen das ja einfach mittlerweile fast wie so eine gottgegebene Ordnung erscheint. So war es halt schon immer.
Ja,
ne? Und die Vorstellungskraft, genau, dass es eben auch mal anders war, die haben wir eigentlich im Alltag überhaupt nicht mehr. Und das macht es natürlich auch so kompliziert, dagegen wie zu argumentieren. Und das andere, was ich sagen wollte, weil du ja auch Bezug genommen hast auf das Grundgesetz, ich fand nochmal auch einen Aspekt interessant, wie das Recht natürlich auch dazu genutzt wird, um Reichtum und Ungleichheit abzusichern. Die Juristin Katharina Pistor hat da ja mal ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben. Und mir ist es jetzt vor allen Dingen nochmal untergekommen, weil ich im Zuge dieser Klimafrage über einen sogenannten Tracker gestoßen bin, der sich nochmal anguckt, wie Investitionsschiedsgericht eigentlich arbeiten. Also Investitionsschiedsgerichte, das sind eben Gerichte, die privat eingerichtet worden sind. Ja, und da sprechen auch keine Richter recht, sondern privat beauftragte Anwälte, wenn sich Konzerne mit Staaten darum streiten, ob ihre Investitionen jetzt irgendwie beeinträchtigt werden oder gar ganz ausfallen, weil der Staat irgendetwas tut, weil er jetzt zum Beispiel tatsächlich mehr reguliert mit Blick auf Klimaschutz. Ne? Und diese Investitionsschiedsgerichte entscheiden dann über solche Fragen, wenn nämlich Staaten mit Konzernen Abkommen geschlossen haben, also Investitionsschutzabkommen. Und das gibt es mittlerweile einfach sehr, sehr häufig. Und da gibt es jetzt einen sogenannten globalen ISDS-Tracker. Also ISDS steht für Investor State Dispute Settlement. Und da hat, ja, ein schlimmes Wort, aber das muss man sich jetzt auch nicht unbedingt merken. Also Schlagwort ist einfach diese Investitionsschiedsgerichte. Und da hat die NGO PowerShift, wo wir ja auch schon mal eine Interviewpartnerin hier bei uns zu Gast hatten, die hat nämlich jetzt nochmal rausgearbeitet vor einiger Zeit, dass immer mehr fossile Konzerne solche Investitionsschutzverfahren nutzen, um Staaten zu verklagen, wenn die jetzt zum Beispiel den Kohleausstieg voranbringen wollen oder auch den Atomausstieg. Ja. Und der UN-Klimarat, der bezeichnet deswegen solche Abkommen, die diesen Investitionsschutz festzonen, auch als Mittel der Fossilindustrie, um den Klimaschutz ganz gezielt zu verhindern. Mhm. Und das finde ich nochmal interessant, weil eben so die Ebene des Rechts, wo ja viele Leute auch denken, das Recht, das ist so eine objektive Sache, ne, damit reinkommt, wo man merkt, ja, das ist eben auch ein Mittel zum Zweck, der ganz gezielt genutzt wird von internationalen Anwaltskanzleien, um eben Klimaschutz auch zu torpedieren.
Ja,
ne?
Ja, finde ich total gut den Punkt. Es ist ja nicht so, dass alle Milliardärinnen und alle Milliardäre, es sind eigentlich übrigens, weil ich da jetzt immer so gender, es sind schon vorwiegend Männer, ne, die da an der Spitze stehen. Aber es sind ja nicht alle so. Ne. Es gibt ja auch tatsächlich welche mit einem großen Herz für Klimawandel. Ich möchte jetzt nur mal...
Für Klimaschutz.
Für Klimaschutz. Großes Herz für Klimawandel. Na, das sind die anderen. Das sind die von BP und von Exxon. Es gibt zum Beispiel den Klaus Wiegand von Metro, der damalige Chef von Metro. Ich glaube, der ist es gar nicht mehr. Ja. Der hat in einem Interview jetzt gerade jüngst in der FAZ gesagt, als Manager ist man ein Stück weit Gefangener des Systems. Maximale Rendite ist keine freie Wahl für den Manager, sondern Zwang. Das zweite Beispiel ist Patagonia. Also das ist dieses Outdoor-Unternehmen, die irgendwie so, finde ich, ganz schicke, aber unbezahlbare, schöne Outdoor-Klamotten machen. Ne? Und der Chef, der hat jetzt gerade vor 2 Jahren sein Unternehmen, der ist jetzt auch schon älter, verkauft. Und zwar an wen? An die Erde. Also die Erde ist jetzt Anteilseignerin von Patagonia. Alles, was das Unternehmen nicht selbst am Gewinn braucht, also was es nicht in sich selbst investiert, wird in so ein gemeinnützige NGO oder Unternehmen gezahlt, die dann Klimaschutzprojekte damit finanzieren. Ne? Und der hat eben auch gesagt, dass der Kapitalismus zu dieser Naturzerstörung führt. Und ich wollte jetzt einfach diesen Punkt machen, dass es eben auch andere Milliardäre gibt, aber dass ich es ehrlich gesagt nicht richtig finde, dass das klimafreundliche Verhalten von Milliardärinnen bei ihnen einfach in ihrer Freiwilligkeit obliegt, ja, ob sie jetzt ein gutes Herz haben oder nicht, ne? Weil wir können ja jetzt nicht jahrelang darauf warten, bis alle Milliardäre das mal machen. Abgesehen davon könnte man jetzt auch darüber diskutieren, ob das dann, wenn alles so bleibt, wie es ist, nur dass die Rendite, die man ja dann auch machen muss, in Klimaschutz gesteckt wird, ob das überhaupt zum Ziel führt. Aber egal. Es ist auf jeden Fall auch bei Leonie ein Punkt gewesen. Also sie hat dann schon auch nochmal was gesagt zu den Alternativen und da nennt sie mehrere Dinge und adressiert aber zunächst auch erstmal die Verteilungsebene.
Aus unserer Sicht braucht es vor allem 3 Dinge. Wir müssen die soziale, die ökonomische Ungleichheit und Klimaungleichheit gemeinsam angehen, weil extremer Reichtum von Superreichen und die Klimakrise einfach ganz eng zusammenhängen und das verheerende Folgen hat. Einerseits müssen wir die Vermögenskonzentration oder die extreme Vermögenskonzentration, die es weltweit und auch hier in Deutschland gibt, die muss abgebaut werden. Durch eine Vermögensteuer zum Beispiel könnten allein in Deutschland jährlich 85 Milliarden Euro eingenommen werden, die wiederum in Klimaschutz global und hier in Deutschland investiert werden könnten. Das heißt, die Logik dahinter ist eben, dass Superreiche ihrer Verantwortung gerecht werden müssen und wir deswegen einfach durch Mittel wie eine Vermögensteuer oder eine Milliardärsteuer diese extreme Vermögenskonzentration abbauen müssen. Das wären Schritte in die richtige Richtung, um extreme Ungleichheit abzubauen und um diese gravierende Klimaungleichheit anzugehen, um die Klimakrise einzudämmen. Und letztlich brauchen wir aber auch eine radikale Transformation unseres Wirtschaftssystems insgesamt. Ne? Also wir brauchen eine grundlegende Neuausrichtung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ziele und müssen weg von Wachstum, müssen weg von Gewinnstreben und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Müssen wir auch über Eigentum sprechen und wer eigentlich Zugang zu den Produktionsmitteln hat und brauchen eben letztlich eine Neuausrichtung von Eigentum und ja, Zielen wie kurzfristigen Gewinnstreben, was einfach immer über Bedürfnisse des Planeten und Menschen gestellt wird, jetzt mal simpel gesprochen. Wir brauchen auch ein Wirtschaftssystem, und das hängt ja zusammen, was eben soziale Ungleichheit erst gar nicht produziert. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Ziel, was sehr viel schwieriger zu erreichen ist. Oder momentan auch, wenn wir uns anschauen, wie die politischen Kräfteverhältnisse sind, ja, einfach, glaube ich, ein sehr viel längere politische Bemühung bedeutet. Deswegen ist es auch wichtig zu schauen, okay, was können wir denn jetzt ganz konkret gegen soziale Ungleichheit, gegen eben diese krasse Vermögenskonzentration und dadurch auch Macht in den Händen einzelner weniger. Was können wir dagegen tun? Und da ist Steuergerechtigkeit, sind Steuern wie die Wiedereinführung einer Vermögensteuer oder auch eine Milliardärsteuer sind wichtige Schritte hin, die wir jetzt umsetzen können und die wir jetzt umsetzen müssen, um eben dieses ganz, ja, grundlegende und gravierende Problem von sozialer Ungleichheit anzugehen. Also ich würde sagen, wir brauchen beides.
Das finde ich auch eine total gute Erwähnung von Leonie, dass sie das Zusammendenken soziale Ungleichheit und Privateigentum und Naturzerstörung, also diese soziale Ungleichheit und Naturzerstörung als ein Ergebnis von kapitalistischer Produktionsweise, das wird ja selten gemacht. Und was es meines Erachtens braucht, schimmert auch bei dem durch, was Leonie sagt, ist eben eine Demokratisierung der Wirtschaft. Und zwar, damit es von vornherein gar keine Milliardäre gibt. Nicht, dass wir sie lassen und dann müssen sie was abtreten oder abschaffen, wie es manchmal heißt, ne? Sondern dass sie von vornherein überhaupt erst gar nicht entstehen, die Milliardäre, ne? Und sie dann auch nicht tun und lassen können, was sie wollen mit den Produktionsmitteln auf Kosten der ganzen Menschheit, kann man ja nicht anders sagen, ne? Und eigentlich, wenn man sich jetzt nochmal historisch zurückerinnert, war das auch das, was die ArbeiterInnenbewegung im Ende des 19. Jahrhunderts wollte. Sie wollte eigentlich nicht nur die Demokratie in der politischen Sphäre, sondern sie wollte eigentlich die Demokratie auch in der wirtschaftlichen Sphäre. Ja? Also es gibt irgendwie Autoren und Autorinnen, die beschreiben das so, dass sie sagen, die Arbeiterbewegung hat für die volle Demokratie gekämpft, aber sie hat nur die halbe Demokratie bekommen. Und jetzt muss es wieder um die volle Demokratie gehen.
Aber vielleicht sagst du noch mal ein bisschen mehr dazu, was bedeutet das, die volle Demokratie?
Also zum einen muss man auch ganz kurz sagen, dass Demokratisierung nur eine Voraussetzung wäre, wenn jetzt alle Menschen, die in den Fabriken arbeiten, in den Unternehmen generell arbeiten, ja, also alle Beschäftigten, wenn die jetzt über ihr Unternehmen mitbestimmen könnten, wofür produzieren wir eigentlich, wie viel produzieren wir, zu welchem Zweck und sich untereinander auch abstimmen würden, auch global abstimmen würde, das wäre dann Wirtschaftsdemokratie. Wie auch immer das jetzt funktioniert, darüber möchte ich jetzt erstmal gar nichts sagen, aber das wäre Wirtschaftsdemokratie, aber das wäre auch nur die Voraussetzung, weil wenn diese Menschen, die Beschäftigten dann über ihre Unternehmen ganz genauso mitbestimmen, also dass sie auch in Konkurrenz, auch für Profit produzieren, dann hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Es gibt irgendwie so einen marxistischen Philosophen, der hat gesagt, dann hätten wir eigentlich eine Art Produzentenkapitalismus. Das war Karl Korsch, der das gesagt hat.
Ja, da unterbrichst du ja auch diese ganze Wachstumsspirale überhaupt nicht mit, ne?
Richtig, genau. Und deine Frage, wie das umzusetzen wäre, also da gibt es natürlich erstmal die Frage der Organisation, ja, also wie machen wir das dann eigentlich, wenn plötzlich alle in ihren Unternehmen miteinander kooperieren müssen, also auch übergreifend, unternehmenübergreifend, nicht nur innerhalb der Unternehmen. Wie wird dann überhaupt bestimmt, was produziert wird? Wie wird bestimmt, wie es verteilt wird? Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber die Frage, also ich würde fast sagen, das würde man irgendwie hinkriegen, wenn man sich dem Thema dann auch mal ernsthaft widmen würde. Nicht nur in kleinen Nischen, sondern gemeinsam. Also
warte. Du sagst, wir würden das irgendwie hinkriegen, den Kapitalismus international abzuschaffen?
Ja, natürlich.
Wow, Sabine, das ist ein Optimismus hier.
Ja, es ist durchaus denkbar, dass Gesellschaften sich radikal transformieren. Das hat es in der Geschichte nicht nur einmal gegeben. Ne? Wenn sich aber keiner damit beschäftigt, dann wird es nicht passieren. Ja, also wenn es keine Forschung dazu gibt und keine gesamtgesellschaftliche Diskussion dazu gibt, dann wird es nicht passieren. Ne? Aber wenn es alle gemeinsam wollen, dann sehe ich jetzt ehrlich gesagt, natürlich gibt es dann auch Probleme. Ich will nicht sagen, dass wir ein Paradies erreichen können, in dem es überhaupt keine Konflikte mehr gibt. Aber es sind dann eben andere Konflikte. Aber wie wir das umsetzen könnten, jetzt jenseits dieser Frage, wäre meines Erachtens auch nicht so ein Problem, weil es ist eigentlich im Grundgesetz schon angelegt. Ne? Also jetzt von wegen Christian Lindner, der immer sagt, wir leben im Staat des Grundgesetzes. Ja, dann muss er ein paar andere Ergänzungen im Grundgesetz sich auch mal angucken, weil was nämlich, wie du ja auch schon angedeutet hast, nicht nur im Grundgesetz steht, nämlich Eigentum wird gewährleistet, es steht auch drin, Eigentum verpflichtet. Und da steht drin, sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und das ist natürlich breit auslegbar, ja. Und das ist ein Moment, das ist sozusagen ein Fenster, wo man wirklich sehr dehnen kann, was das jetzt genau heißt. Das ist, muss erstritten werden, ne? Es gibt auch sogar noch Artikel 14 Absatz 3, was eine Enteignung ermöglicht. Man könnte auch zum Wohle der Allgemeinheit die Konzerne enteignen, die Privateigentümer. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt besonders stalinistisch wäre oder kommunistisch, weil enteignet wird die ganze Zeit, enteignet der Staat Menschen, die Land haben, aber es vielleicht nicht hergeben wollen. Zum Beispiel für fossile, also für Dörfer, wo Kohle abgebaut werden soll, wird Land enteignet. Ne? Da werden Dörfer einfach
weggebaggert
oder es wird irgendwie jemand enteignet, der seine Land nicht hergeben will, wenn der Staat da eine Straße bauen möchte. Also das ist jetzt was total, ich sage jetzt mal, gängiges, diese Enteignung. Ich finde aber den Enteignungsartikel im Grundgesetz gar nicht so wahnsinnig spannend. Was ich für interessant finde, ist der Artikel 15, der tatsächlich Vergesellschaftung heißt. Und da kommen wir an einen total spannenden Punkt, der besagt wortwörtlich, ich lese mal kurz vor, Grund und Boden. Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz Dass die Entschädigungsregel steht dann noch drin, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Das ist natürlich jetzt auch tricky. Ja, man könnte jetzt irgendwie sagen, das gibt's doch teilweise schon, zum Beispiel Genossenschaften und so weiter und so fort. Das ist zum Teil richtig, aber der springende Punkt ist jetzt nicht unbedingt die Rechtsform, also Form der Gemeinwirtschaft, in die das überführt werden darf, sondern der springende Punkt ist, dass alle verfassungsrechtlichen Kommentare tatsächlich den Artikel kommentieren mit, es darf dann kein Gewinn mehr gemacht werden. Ne? Also Gewinnmaximierung, Gewinnerwirtschaftung ist da in dem unter dem Artikel 15 aufgehoben. Man muss dann gemeinnützig agieren. Und das ist der interessante Punkt. Und jetzt, wenn du mich fragst, und wie geht das dann, kann ich dir auch nur sagen, schwierig, weil dieser Artikel 15 ist noch nie umgesetzt worden. Der ist 1949 ins Grundgesetz verhandelt worden und ist noch nie umgesetzt worden. Der gilt so ein bisschen als Fossil, als Verfassungsfossil. Den haben die Sozialdemokratinnen damals reinverhandelt, weil sie die Verfassung offen halten wollten für eine andere Wirtschaftsform, aber ist noch nie umgesetzt worden. Und es ist so, dass man diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die ich jetzt natürlich erwähnen muss, weil der haben wir zu verdanken, dass dieser Artikel 15 plötzlich wieder in der öffentlichen Debatte ist, ne, weil die fordert nämlich gar nicht die Enteignung der Immobilienkonzerne, sondern sie fordert die Vergesellschaftung von Grund und Boden der Immobilienkonzerne. Juristisch könnten die dabei bleiben. Die könnten ja mitmachen. Ne? Werden sie natürlich nicht tun, weil die ein ganz anderes Interesse haben. Aber nichtsdestotrotz ist genau der Artikel 15 die Grundlage. Und mittlerweile haben sich sehr viele Vergesellschaftungskämpfe und Initiativen gegründet. Energie, Gesundheit und so weiter. Was war es noch? Sogar VW, Vergesellschaftung Wagen. VW soll vergesellschaftet werden, die alle entlang der Frage kämpfen, welche Rechtsform wäre hier die günstigste als Hebel, ja, um es überhaupt machen zu können? Und welche Organisationsform müsste dann eigentlich stattfinden? Das ist eine offene Diskussion. Da kann man schon eine ganze Menge dazu sagen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb würde ich jetzt sagen, das machen wir nochmal in einer Extra-Folge, um aufzuzeigen, dass auch Vergesellschaftung durchaus ein Weg sein könnte, den Klimawandel zumindest aufzuhalten und sogar Klimaanpassung sozial gerecht zu gestalten.
Ich finde das super, dass wir da nochmal uns in einer längeren Folge mit beschäftigen, weil das ja wirklich unglaublich facettenreich ist. Also wie kommt man dahin? Wie gewinnt man Mehrheiten dafür? Was würde das dann auch konkret bedeuten bei einer Umsetzung, wenn man überhaupt erstmal an so einem Punkt ist, zu vergesellschaften? Und vor allen Dingen auch, wie muss man es ja dann eigentlich direkt in einem großen Rahmen denken, weil du ja auch oft betont hast, ne, das Problem ist immer wieder, dass die internationale Konkurrenz im Kapitalismus die Wirtschaft gestaltet oder sozusagen antreibt. Und da braucht man ja dann auch Auswege draus. Also ein Riesenthema, was wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge dann nochmal vornehmen. Und ja, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Sendung gucke und das Resümee, dann ist mir nochmal ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass ich mir vorstellen kann, dass vielleicht manche Leute sagen werden, ja, ist ja schön und gut, dass ihr jetzt immer so auf die super, super Reichen hinweist und das, was sie sozusagen anrichten, aber nehmen wir uns, also ich sage jetzt mal wir, die wir keine Produktionsmittel haben, aber natürlich auch in einem reichen Land leben und hier Dinge vernutzen und durchschnittlich viel mehr CO2 ausstoßen, als das in anderen Teilen der Welt der Fall ist, nehmen wir uns da nicht zu sehr raus. Ja, also weil das begegnet mir auch oft in so Debatten, dass dann Leute sagen, ja, aber wir gehören ja auch zu einer bestimmten Elite, wir alle. Und da wollte ich jetzt nur noch mal drauf sagen, ja, natürlich, also wenn man hier auf die Mittelschicht guckt, dann verbraucht die ja natürlich auch deutlich mehr CO2 als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Aber ich glaube, der springende Punkt ist halt tatsächlich, und das ist für mich so der rote Faden jetzt auch nochmal als Resümee aus dieser Sendung, dass es eben immer darum geht, sich differenziert die Klassenverhältnisse anzugucken. Ja? Also sowohl in unserem Land, als auch irgendwie auf globaler Ebene und das natürlich zu unterscheiden. Und ich finde, das wird halt oft so gegeneinander ausgespielt, dass man dann so sagt, ja, ihr wollt jetzt davon ablenken, was wir alle irgendwie dazu beitragen. Nee, wollen wir nicht. Aber wir müssen schon über die wichtigen Dinge reden. Ne? Mhm. Und die wichtigen Dinge sind eben die Frage, wie zerstörerisch Privateigentum an Produktionsmitteln ist.
Ja.
Das ist der absolut wichtige Punkt, finde ich, da drin.
Das sehe ich auch so, zumal es heißt ja auch immer, der beste, also der klimafreundlichste Konsum, den man machen kann, ist kein Konsum. Ja? Und das in der Wirtschaft, die davon abhängt, dass der Konsum endlos ist, würde zu Megakrisen und Verwerfungen führen, wo wieder die Ärmsten drunter leiden müssen. Insofern finde ich, müsste man da dann immer entgegnen, wie soll das denn gehen, wenn wir alle nicht mehr konsumieren sollen? Ne? Bei so einer Art von Wirtschaftswachstum und Ordnung, auf der das beruht, das wäre für mich auch noch ein Punkt, den man da entgegnen könnte.
Mhm.
Trotzdem, ich habe meine Flüge auch stark reduziert. Auch ein bisschen, weil ich Flugangst habe, aber das ist in dem Fall dann nicht das Schlechteste.
Ja, ja. Vielen, vielen Dank, Sabine. Ich fand das wieder alles sehr erhellend und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Und wir kommen natürlich jetzt wieder zu unserem Mitbringsel. Und ich muss sagen, ich habe ein passendes diesmal auch zu dem Thema mitgebracht. Das gießt allerdings so ein bisschen Wasser in den Wein deines Optimismus. Das tut mir jetzt auch sehr leid, aber es ist eben auch ein wichtiges Thema, was bei dieser Klimafrage mich umtreibt. Ich habe nämlich jetzt just gestern zu Ende gehört, die neue Folge von dem wirklich tollen Podcast Future Histories. Und da hat Jan Groß den Klimaaktivisten Tadjo Müller interviewt. Und es ging um die Frage des Klimakollapses und die Notwendigkeit von linkem Preppen.
Was ist das?
Also Tadjo führt es näher aus, der hat sich da ja sehr intensiv mit beschäftigt. Er sagt eben, wir können den Klimakollaps überhaupt nicht mehr abwenden, das müssen wir uns klar machen. Und sein Resümee daraus ist eben, dass in dieser Welt, die sich immer weiter krisenhaft zuspitzen wird und wo die Rechte auch über diese Krisen immer mehr Zulauf bekommt, dass es eigentlich vor allem darum gehen muss, dass wir uns in anderen Formen organisieren, um in diesen Krisen, die über uns hereinbrechen werden, linke, solidarische Strukturen und ja, auffangende Dinge zu bilden. Also tatsächlich vorbereiten auf den Klimakollaps im Sinne von, wir werden massenhaft und zunehmend, weiß ich nicht, Katastrophen wie Dürren, Überschwemmungen und so weiter und so fort erleben und sich darauf vorzubereiten, als solidarische Kraft, als Linke in solchen Situationen dann vor Ort zu sein und zu helfen. Weil er sagt ganz explizit, es ist für Menschen ein ganz entscheidender Faktor, wie sie in solchen Krisen erleben, wer ihnen wie hilft und wie sie eingebettet und aufgefangen werden können. Und dass die Linke vor allen Dingen es gab ja auch viele Klimaaktivisten, die dann zum Teil an solche Orte von Verwüstung gefahren sind und dass es eine ganz wichtige Organisierungserfahrung ist und Mobilisierungserfahrung bis weit in die Gesellschaft hinein, wo linke Klimaaktivisten einen Unterschied ums Ganze gemacht haben, was sozusagen Perspektiven einer solidarischen Bearbeitung der Krise im Gegensatz zu einer exklusiven, ausschließenden, zerstörerischen Bearbeitung durch rechte Kräfte sozusagen ausmachen. Und das ist ein sehr streitbares Gespräch zwischen Jan und Tadjo, aber es ist total interessant und bringt einen natürlich aber auch an sehr düstere Punkte. Aber genau das ist eben was Tadjo da auch sehr offen bearbeitet, auch in einem sehr persönlichen Einblick in Krisen, die er als Klimaaktivist, der ewig unterwegs war mit Ende Gelände und so weiter, die er da durchlitten hat und wie er sozusagen heute einen anderen Weg daraus gefunden hat, auch politisch jetzt gewendet.
Okay.
Das ist jetzt sozusagen das Wasser in den Wein gegossen deines Optimismus. Ja. Wir können den Kapitalismus noch besiegen.
Ich halte es da mit Sven Plöger. Also ich meine, Sven Plöger, der ja meint, kommt drauf an, man könnte es doch noch schaffen mit dem Klimawandel. Zumindest, dass es nicht ganz so katastrophal wird. Aber bin da vielleicht eher geleitet vom Prinzip Hoffnung. Ja.
Aber hast du denn noch ein Mitbringsel?
Ja, ich habe auch ein Mitbringsel und zwar kam in den Nachrichten gestern oder vorgestern, dass ein Forschungsteam aus Indien entdeckt hat, dass es offensichtlich dicht unter der Mondoberfläche Eis geben soll. Ich kenne mich jetzt wirklich nicht so aus mit diesen ganzen Mondforschungen, aber das muss wohl ziemlich spektakulär gewesen sein. Das bedeutet wohl, dass man da bemannt Mondmissionen zur Gewinnung von Trinkwasser, Sauerstoff und so weiter, Treibstoff für Raumfahrzeuge, irgendwie alles passieren kann, was bislang offensichtlich noch nicht so klar war. Das bedeutet natürlich, da habe ich natürlich sofort gedacht, okay, damit ist der Mond jetzt freigegeben für die kapitalistische Bewirtschaftung. Also kannst du es dir vorstellen?
Ich muss sofort an Elon Musk
denken. Ja, natürlich, der hat da ja auch mit SpaceX und so weiter, das ist jetzt nicht ganz umsonst, dass du an den denkst, aber was man wissen muss, ist, der Mond ist kein Privateigentum. Ja, der Mond gehört niemandem. Es gibt keine Hoheitsrechte, so wie jetzt hier, dass jetzt irgendwie ein bestimmtes Land, eine bestimmte Meeresküste irgendwie unter einem bestimmten nationalen Hoheitsrecht steht. Das gibt es beim Mond nicht. Ne?
Okay, wie viele Jahre gibst du uns, bis wir diese Debatte haben?
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Was ich nämlich ganz lustig finde, dass dieser Weltraumvertrag von 1967 ist einen Tag nach meiner Geburt in Kraft getreten. getreten. Und dort wurde eben gesagt, es ist den Staaten verboten, Hoheitsrechte oder Eigentumsansprüche auf den Mond zu erheben. Und jetzt finde ich das super spannend, wenn wir das jetzt wissen, wie Privateigentum historisch entstanden ist, mit welchen Konflikten, mit welcher Gewalt, das muss man immer dazu sagen, das hatten wir, glaube ich, in einer Folge ein bisschen ausführlicher, kann man eigentlich jetzt am Mond beobachten, dass Privateigentum nichts Natürliches ist, sondern dass das mit Gewalt durchgesetzt werden muss und mit sehr vielen Konflikten. Das wird also ein wunderbares Anschauungsbeispiel werden für das, was eigentlich Privateigentum ist. Und mein Hinweis wäre, dass wir vielleicht nicht tatenlos dazugucken, sondern dass wir den Mond sozusagen benutzen, um daran zu illustrieren, wie gewaltträchtig so eine Aneignung des Mondes sein wird. Und darüber könnten wir dann auch ein bisschen was über die Erde lernen.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Okay, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wir freuen uns über eure Rückmeldung. Schreibt uns wie immer gerne an armutszeugnis@rosalux.org und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.